Ja, vielen Dank. Weiß nicht, können wir es vielleicht so machen oder wäre das für Sie, euch in Ordnung, der Einfachheit halber, wenn ich einfach du sagen darf. Ich möchte, das soll gegenüber niemandem irgendwie despektierlich oder sonst was sein, aber wenn man dann immer so hin und her rutschen muss, dann vielleicht auch durcheinander kommt, würde ich einfach im Vortrag das Du benutzen. Ja, das Thema, das ja gestellt war, war Gemeinde Jesu im Untergrund. Der Uli hat gesprochen von einer freien christlichen Gemeinde. Und wenn wir 500 Jahre zurückgehen würden in das Jahr 517, wo ja der Thesenanschlag Martin Luthers stattgefunden hat, dann würde es wahrscheinlich hier in Aalen keine freie christliche Gemeinde geben. Ich habe dem Ganzen noch ein bisschen den Untertitel gegeben, weil es ja eingebettet ist in Vorträge über die Reformation, die vergessene Reformation. Wenn wir die Reformation vergleichen wollen mit einem Baum, dann sind die drei großen Reformatoren, Luther, Zwingli, Calvin, sozusagen der große, dicke Stamm. Aber es gab von diesem Stamm weg auch immer wieder vereinzelte Äste. Manche ungesund, manche die faule Früchte gebracht haben, aber es gab auch einen größeren Ast, einen wichtigen Ast, mit dem ich denke, sehr wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, gerade vor dem Hintergrund, den uns auch der Uli geschildert hat, eine freie christliche Gemeinde zu sein. Und deswegen auch ein Stück weit der Untertitel, die vergessene Reformation, weil wenn man über Reformation spricht, dann betrachtet man meistens nur den dicken Baumstamm, Baumstumpf, was sicherlich in gewisser Weise auch richtig ist, da er die Hauptlast trägt. Aber es gibt auch vereinzelte Äste, wo ich denke, es ist sehr wichtig und sehr wertvoll, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir sehen ja auch, es hat mit unserer Umgebung hier zu tun. Also wir wohnen ja in Schorndorf, wir sind vorher durch Schwäbisch Gmünd durchgefahren. Und da habe ich zu meinem Sohn noch gesagt, mit der Stadt werden wir uns heute dann auch ein Stück weit beschäftigen. Und zwar, was in Schwäbisch Gmünd war, haben wir hier eine historische Darstellung. Werden wir später drauf kommen. So ist in einem der berühmtesten Geschichtsbücher der Täuferbewegung abgebildet, die Ereignisse, die in Schwäbisch Gmünd waren, im sogenannten Märtyrerspiegel. Aber ich möchte ganz kurz zu Beginn einfach zeigen, was ich mit euch heute Abend vorhabe. Ich habe das Ganze in drei Teile gegliedert. Und zwar als erstes müssen wir verstehen, wer waren überhaupt die sogenannten Täufer. Wir müssen die Vorgeschichte verstehen, dass wir überhaupt verstehen können, dass, was in Schwäbisch Gmünd passiert ist, warum diese Dinge so passiert sind, was die Hintergründe dazu sind. Und deswegen wollen wir uns da beschäftigen mit der sogenannten Entstehung der Täufergeschichte und müssen da dazu vor allem in die Schweiz gehen, nach Zürich. Ich habe ja auch gehört, dass Schweizer da sind. Also ich hoffe, dass ich euch dann auch ein Stück weit dienen und gerecht werden kann mit einer sehr bewegten Geschichte, die auch die Schweiz hinter sich hat zum Thema Reformation. Dann, was ganz wichtig ist, das Anliegen der Täuferbewegung. Der Begriff Täufer werde ich versuchen, hoffentlich aufzeigen zu können, dass der dieser Bewegung gar nicht gerecht wird. In erster Linie ging es gar nicht um die Taufe. Dann der zweite, etwas kürzere Block wird sein, einfach die Ausbreitung der Täuferbewegung in Süddeutschland. Es ist faszinierend zu sehen, was in diesen Jahren auch nach 1517, zwischen 1520, 1530 hier in Süddeutschland, Remstal, auch diese Gegend hier, was da wirklich los war. Wie da Menschen wirklich zum Glauben gekommen sind und was da für gewaltige Bewegungen, Umwälzungen stattgefunden haben. Da denkt man vielleicht oft gar nicht so dran oder ist sich das gar nicht bewusst. Das war für mich das Faszinierendste beim Studium, einfach oft diese Quellen, wenn dann selbst an den kleinsten Gehöften, Hinterhöfen, Orte, die man so ein Stück weit kennt, vom Vorbeifahren, Durchfahren, weiß, aha, da haben sich Menschen tatsächlich zum Bibellesen getroffen und so weiter und so fort. Ja, und dann als Drittes wollen wir uns beschäftigen mit den Ereignissen in Schwäbisch Gmünd. Ja, doch zunächst mal gehen wir, wie gesagt, in unser Nachbarland, in die schöne Schweiz und wollen uns beschäftigen mit der Reformation in Zürich. Denn auch in der Schweiz, ganz besonders in Zürich, da hat sie ihren Ursprung genommen, gab es eine gewaltige und prägende Reformationsbewegung. Und die hing vor allem mit einem Mann zusammen, bei uns bekannt unter dem Namen Ulrich Zwingli. Man sieht hier auch, oder hoffe ich, ihr seht es, die Lebensdaten von 1484 bis 1531. Geboren ist Zwingli am 1. Januar 1484 in Wildhaus Toggenburg. Sein Geburtshaus kann man besichtigen, ist heute ein Museum. Dann im September 1506 wurde er zum Priester geweiht, war also ein Priester in der katholischen Kirche und wurde im Anschluss zum leitenden Pfarrer im Bergtal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Glarus, ich habe verschiedene Bezeichnungen und so weiter gefunden. Das ist ein Bergtal, zu dem mehrere Dörfer zu dieser Pfarrerei zusammengeschlossen waren und da hat sich Zwingli eben als der leitende Pfarrer um die Menschen dort gekümmert. Was aber interessant war, dass parallel zu seiner Tätigkeit als Pfarrer, katholischer Pfarrer, eben das Lesen von Messen, Besuchen, Beichte abnehmen, alles was da dazugehörte, war, dass parallel sich Zwingli unheimlich fortgebildet hat. Und zwar ist damals, und das ist interessant, wir benutzen diesen Begriff ja eher negativ, aber es kam damals die Strömung des sogenannten Humanismus auf. Und das hatte zur Folge, dass die Menschen begonnen haben, Bildung einen wesentlich höheren Stellenwert zu geben. Vor allem hat man begonnen, die antiken griechischen Klassiker wieder zu lesen. Das hat natürlich dazu geführt, oder bin ich der Überzeugung, dass Gott das benutzt hat, dass vor allem das Altgriechisch wieder wesentlich mehr ins Bewusstsein kam, was dann eben nachher auch half, als dann 1516 Erasmus von Rotterdam das erste Neue Testament in Griechisch veröffentlicht hat, oder seine Ausgabe veröffentlicht hat, dass dann viele auch begonnen haben, die Bibel eben im Urtext, das Neue Testament, zu lesen. Und die Voraussetzung war eben dafür, dass sie vorher das vor allem gelernt hatten, weil sie eben sich mit den antiken Klassikern beschäftigt hatten. Dann hat er nebenher auch noch die Kirchenväter gelesen und ein Griechischstudium begonnen, als dann das Neue Testament von Erasmus, wie gesagt, 1516 vorlag, hatte Zwingli dann auch begonnen, sehr intensiv sich mit dem Neuen Testament auf Griechisch zu beschäftigen. Zwingli stand übrigens auch im persönlichen Kontakt mit Erasmus von Rotterdam. Sie hatten Briefwechsel, man kann fast sagen, wie so eine Art Freundschaft zwischen den beiden. Was interessant ist, am Ende seiner Glanthaler Zeit besaß Zwingli selber über 100 Bücher. Und das war für die damalige Zeit gewaltig. Ja, wenn man mal Bücher aus der Zeit anguckt, mit den schweren Lederbeschlägen, ja, jedes Buch von Hand noch gesetzt, Buchdruck, dann waren diese Bücher ja auch teuer. Das waren gewaltige Wertanlagen. Und Zwingli besaß, wie gesagt, am Ende seiner Glanthaler Zeit, das war 1519, 1519 besaß er über 100 Bücher. Das zeigt aber auch etwas davon, wie stark sein Wissensdrang, wie stark dieses intensive Forschen war in diesen Bereichen antiker Klassiker, Kirchenväter und dann eben auch im Studium des Neuen Testamentes auf Griechisch. So, dann kommt aber was Interessantes. Und so habe ich das gefunden in einer Schrift zum 400-jährigen Todestag von Zwingli aus dem Jahr 1933. Und da schreibt dieser Autor Oskar Fahrner, da haben also 5 Autoren über Zwingli zum 400. Todestag, zu seinem Gedenktag, eine Schrift mit den neuesten Untersuchungen und Forschungsergebnissen über Zwingli veröffentlicht. Und da schreibt dieser Autor Oskar Fahrner Folgendes: Dazu kommt nun aber das direkt Anstößige, dass der junge Zwingli die Herrschaft über sein Triebleben verlor. Schon im Studium Anlage zu überbordender Genusssucht gezeigt hatte, als Priester das Opfer seiner Sinnlichkeit wurde und das Gebot der Keuschheit übertrat. Oskar Fahrner hat sich ein bisschen gewehrt, dass Zwingli so ein bisschen heroisiert wurde und dass man sein Leben, seine Entwicklung, auch seine geistliche Entwicklung sehr geradlinig geschildert hat. Und er hat dann eben aufgezeigt, dass Zwingli schon in seinem Studium zu gewissen Charaktereigenschaften und dass er vor allem eben Probleme mit der Sexualität hatte. Und auch als Priester, wo er ja zu absoluter Keuschheit verpflichtet war, eben an diesem Punkt mehrmals gefallen ist. Das ist auch bekannt, als er nämlich dann später nach Zürich kam, gibt es die Verhörprotokolle noch. Da war das unter anderem auch ein Thema, das man von ihm fragen wollte. Nur das ist auch interessant für die damalige Zeit. Die letzte Affäre, ich nenne es mal so, die er hatte, war mit einer Friseurtochter. Die war nicht mehr Jungfrau, die war nicht verheiratet. Und dann haben die gesagt, ist nicht aus adligem Stamm, also spielt es keine Rolle. Was aber für uns jetzt viel wichtiger ist, ist, dass zwischen 1516 bis 1520 Zwingli eine Art geistliche Erweckung erlebt hat. Ihr werdet ja nächsten Freitag die geistliche Entwicklung Martin Luthers haben. Und auch bei Martin Luther, so viel denke ich, darf ich vom Simon schon vorwegnehmen, war ein längerer Prozess, der aber dann in einem, wie Luther es selber beschreibt, in einem Turmerlebnis geendet hat. Und da war für ihn dann der Durchbruch. Er beschreibt es selber so, dass er in den Paradiesgarten dann eingetreten ist, als er verstanden hat, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein solches punktuelles Ereignis suchen wir bei Zwingli vergeblich. Sondern bei Zwingli ist es wirklich eine längere Entwicklung, wo sich verschiedene Ereignisse auch in seinem Leben abgespielt haben, bis er dann letztendlich durchgebrochen ist zu dem, was wir heute sagen würden, zum reformatorischen Glauben. Denn zunächst mal, das müssen wir uns klar sein, war Zwingli ein überzeugter Katholik. Das ging sogar so weit, dass er, ich hätte jetzt fast gesagt, Souvenirjagd gemacht hat nach einem Stückchen Holz des Kreuzes von Jesu und das unbedingt als Reliquie haben wollte und er hat in diesem, und das hat er dann auch wohl bekommen und daraufhin wurde in diesem Clantal, ich weiß jetzt nicht genau welches Dorf es war, eine sogenannte Kreuzkirche gebaut und die sollte daran erinnern, dass in dieser Kirche sozusagen ein Holzsplitter angeblich von dem Kreuz, an dem der Herr Jesus gestorben ist, aufbewahrt ist als Reliquie. Es wird uns Folgendes berichtet und gerade dieser Oskar Fahrner beschreibt es sehr ausführlich, dass gerade in dieser Clantaler Zeit Zwingli eine Mischung aus Verzweiflung erlebte. Er musste teilweise durch tiefe Täler durchgehen, innere Kämpfe, aber dass er dann am Ende dieser Zeit, und vor allem gab es dann in Zürich nochmal ein prägendes Ereignis, dass er dort dann auch den Glauben gefunden hatte. Und ich möchte euch jetzt als Erstes ein bisschen in diese Entwicklung von Zwingli hineinnehmen. Zunächst einmal müssen wir es so sehen, als er begonnen hat, das Neue Testament auf Griechisch zu lesen, da war das für ihn mehr ein Buch und wörtlich war für ihn Gott einfach ein Gedanke. Aber als er sich dann mit der Zeit immer mehr hineingegraben hat in das Evangelium, dann führte das bei ihm immer mehr zu stürmischer Begeisterung. Er wurde immer mehr davon angesprochen, es hat ihn immer mehr begeistert. Und es ging sogar so weit, dass er erkannt hat, aha, das Evangelium, das stellt verschiedene Forderungen an den Menschen. Aber Zwingli in seinem Eifer und seiner Begeisterung hat gesagt, wörtlich, ich traue mir sogar die Erfüllung des absoluten Gebotes zu. Und mit diesem Gebot ist gemeint, das was in Markus Kapitel 12, Vers 29 und Vers 30 steht, wo der Herr Jesus gefragt wird, welches ist das erste Gebot von allen, das höchste, das wichtigste Gebot. Und der Herr Jesus hat ja geantwortet, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also das ist die Verantwortung des Menschen gegenüber Gott, dass wir Menschen Gott mit unserem ganzen Dasein, mit unserer ganzen Person, mit unserem Herz, mit unserem Verstand und mit unserer ganzen Seele, unsere ganze Person, Persönlichkeit, dass wir Gott lieben sollen. Und da ist vor allem auch ganz wichtig, dieses Wörtchen immer ganz. Nicht ein bisschen Liebe, nicht ein halbes Herz für Gott, sondern Gott, der Schöpfer und Erhalter, dem wir alles verdanken, er möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen in allem lieben. Und Zwingli in seinem jugendlichen Eifer, voll der neuen Erkenntnisse, Entdeckungen, der hat gesagt, jawohl, kein Problem, das traue ich mir zu, das kann ich. Dann musste er aber mit der Zeit erkennen, dass er dieses Gebot nicht erfüllen kann. Und ich denke, jeder, der das ernst meint und dieses Gebot ernst nimmt, der wird es selber erkennen. Wie viele Gedanken haben wir, wo wir nicht nach Gott fragen? Wie viele Dinge tun wir, denken wir, wo Gott nicht an erster Stelle ist, die wir nicht tun aus Liebe zu Gott, sondern aus Liebe zu uns selber oder vielleicht auch aus Liebe zu einem anderen Menschen. Und so hat Zwingli erkannt, dass er immer wieder scheitert an diesem absoluten Maßstab, an diesem höchsten Gebot, an dieser Verantwortung, die die Bibel dem Menschen auferlegt, dass er das gar nicht erfüllen kann. Und so schreibt Farner, bis neue sittliche Niederlagen in ihm die furchtbare Gewissheit aufdämmern ließen, dass er überhaupt auf dem falschen Weg ist, nicht nur mit dem Sündigen, sondern auch mit seinem die Sünde wegschaffen wollen. Also Zwingli hat erkannt, ich erfülle dieses Gebot nicht, ich schaffe es nicht, ich liebe Gott eben nicht von ganzem Herzen. Und da hat er ganz klar verstanden, das ist Sünde. Das ist Sünde. Aber er hat dann auch als Zweites verstanden, ja, ich bin schuldig vor Gott. Sünde bedeutet schuldig vor Gott. Ich bleibe hinter dem zurück, was Gott möchte. Aber wie bringe ich jetzt diese Schuld weg? Und da hat er verstanden, alles das, was er probiert hat, um das wegzumachen, was er auch andere Menschen gelehrt hat, zum Beispiel zu beichten, die Sakramente, Wallfahrten, all diese religiösen Werke, all die Almosen, das nützt nichts. Das nimmt vor Gott seine Schuld und auch unsere Schuld nicht weg. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass ein Mensch erkennt, er ist Sünder vor Gott, aber auch den Weg, wie er versucht, von dieser Schuld der Sünde wegzukommen, dass er da genauso auf dem Holzweg ist. Und Zwingli hat sich jetzt immer tiefer in die Schrift hineingegraben und er sagt dann selber, dass dieses Todebuch auf einmal für ihn zu einem lebendigen Wort wurde. Allerdings ist interessant, was hat die Bibel bei ihm als erstes bewirkt? Heilloses Erschrecken und bittere Seelenqual. Er hat Folgendes gesagt, wenn der lebendige Gott wirklich mit uns redet, wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist und der lebendige Gott durch dieses Buch zu uns Menschen redet, dann hat er gesagt, dann bin ich erledigt. Dann habe ich nichts anderes verdient, als wie Gottes gerechtes Gericht und auf ewig verdammt zu werden. Farner schreibt dazu, aus der Bibel musste Zwingli zwei Dinge sehen. Einmal, was Sünde ist, und er erschrak darüber. Und das sollten wir auch. Die Bibel sagt ganz klar, dass Sünde etwas Schreckliches ist, weil wir Menschen machen es ja oft gerne so, wir unterscheiden große, kleine Sünden. Aber der Puritaner John Bunyan hat einmal zu Recht gesagt, es gibt keine großen und kleinen Sünde, sondern jede Sünde ist groß, weil sie immer gegen den großen Gott begangen wird. Dem, dem wir alles verdanken, dem wir verdanken, dass wir leben, der uns das Leben geschenkt hat, der uns jeden Tag das Leben erhält, auch dass wir hier jetzt hier sitzen können, dass wir aufstehen können, dass wir Kraft haben, schreibt die Bibel alles diesem lebendigen Gott zu. Und deswegen ist jede Sünde jedes Fehlen gegenüber dem Maßstab Gottes, gegenüber den Maßstäben Gottes, eine große Sünde. Jetzt kam es zu zwei Ereignissen, die wichtig wurden für Zwingli. Das erste Ereignis hat noch im Glantal stattgefunden. Er fiel nämlich wieder in Sünde. Und das hat ihn noch mehr erschreckt. Obwohl er erkannt hat, wie schädlich die Sünde ist, dass die Sünde über ihn Gottes Gericht bringt, hat es nicht dazu geführt, dass er sich gebessert hat. So wie wir denken, ja, wenn unsere Kinder, wir warnen sie und sagen, wenn du das und das machst, dann kriegst du die Strafe, dann gibt es kein Taschengeld. Und wir denken ja, ja, das bewirkt, dass sich derjenige ja dann zurückhält, das eben nicht macht, dass er das ernst nimmt. Und so hatte ich Zwingli insgeheim auch diese Hoffnung, und da sieht man auch noch, wie stark er vom Humanismus geprägt war, hatte Zwingli diese Hoffnung, jetzt bin ich so über die Sünde erschrocken, jetzt muss das doch bei mir eine Form von Besserung bewirken. Denn kein Mensch, rein intellektuell betrachtet, wird doch, wenn er weiß, eine Sache ist giftig, wieder dazugreifen und dieses Gift nehmen. Aber das Problem ist genau das Gegenteil passiert. Zwingli fiel wieder in Sünde. Das war genau diese Geschichte mit dieser Friseuse. Und das hat ihn dann natürlich noch mehr erschreckt. Obwohl er genau weiß, wie Gott über die Sünde denkt, dass dieser gerechte Gott Sünde richtet, hat ihn das nicht abgehalten, nicht gebessert, in Sünde zu fallen. Dann kam, wie gesagt, das zweite wichtige Ereignis. Er wurde am 1. Januar 1519 zum Leutpriester ans Großmünster in Zürich berufen. Und jetzt muss man sich auch das ein bisschen vorstellen, was das für ihn bedeutet hat. Die Stadt Zürich hatte damals 7000 Einwohner. Für heutige Verhältnisse nicht groß, damals aber groß. Und er kam aus einem Alpendorf oder aus einem Alpental. Und er kommt jetzt sozusagen, wir können es heute sagen, aus der tiefsten Provinz in eine damalige Großstadt. Und er wird dort an die größte Kirche, an die zentrale Kirche dort in Münster, wird er zum Leutpriester berufen. Das ist natürlich menschlich gesehen eine sehr hohe Ehre, ein sehr großer Karriereschritt, der hier mit ihm vollzogen wurde. Allerdings ist kurz nach seiner Ankunft in Zürich die Pest ausgebrochen. Und Zwingli hat dann versucht, auch den Menschen zu helfen, die mit der Pest infiziert waren, und dabei ist er selber erkrankt an der Pest. Und das hatte jetzt zur Folge, dass letztendlich Zwinglis Leben am seidenen Faden hing. Jetzt stand er mehr oder weniger ganz knapp vor der Ewigkeit. Aber das hat eines bei ihm bewirkt, diese Pest. Durch die Pest hat nämlich Zwingli durch die Erkrankung gelernt, dass er jegliches Vertrauen auf seine eigene Kraft verloren hat. Er hat gewusst, er steht unter dem Gericht Gottes. Und genauso wenig wie er sich selber heilen kann, genauso wenig wie er sich von der Pest befreien kann, war er sich bewusst, genauso wenig kann ich mich von der Sünde freimachen. Kann ich von Gottes Gericht frei werden, durch irgendwelche eigene Leistungen oder sonst was. Die Pest, letztendlich kann man sagen, ein Bild für die Sünde. Genauso wie er mit Pest erkrankt ist, ist jeder Mensch letztendlich mit der Krankheit der Sünde erkrankt. Und genauso wenig wie der Mensch nichts tun kann, weil er gar keine Kraft hatte, weil er letztendlich zum Dahinsiechen verdammt war, genauso wenig kann der Mensch auch etwas gegen die Sünde tun. Sondern Zwingli hat verstanden, genauso wie ich mit der Pest ganz in der Hand Gottes bin und angewiesen bin darauf, dass Gott sich meiner erbarmt, ist es genau das Gleiche, was die Frage mit meiner Sündenschuld, mit der Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Auch da bin ich absolut in der Hand Gottes. Und so hat er sein letztes Vertrauen auf seine eigene Kraft verloren. Er war sich bewusst, dass er, so hat er es empfunden, unter dem zermalmenden Gericht der absoluten Heiligkeit Gottes ist. Und dass er jetzt dem Erlöser Jesus Christus auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Das heißt, Zwingli hatte klar erkannt, er ist ein Sünder, er ist schuldig vor Gott. Aber er kann diese Schuld nicht durch eigenes Tun, durch eigene Werke, seien sie religiös oder sonst wie motiviert, er kann diese Schuld vor Gott nicht durch eigenes Schaffen, durch eigene Kraft abtragen. Und er kann auch Gott, weil er ein Sünder ist, gar nicht so lieben, dass es Gottes vollkommenem Maßstab entsprechen würde. Aber er hat dann durch das Lesen der Bibel, der Paulusbriefe, die Schriften von Augustinus und was er nicht zugeben würde, aber es ist wohl so, durch die Schriften von Luther, hat er dann erkannt, ja, die zwei waren sich ja nachher nicht so ganz grün in manchen Punkten und deswegen hat Zwingli immer so ein bisschen den Einfluss von Luther weggeschoben, aber der war auf jeden Fall da. Zwingli hat aber dann erkannt, folgen wir ihm, wie es er gesagt hat, in erster Linie aus den Briefen des Apostel Paulus, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha stirbt und dass er die Schuld eines Menschen auf sich nimmt und dort, durch diesen Tod am Kreuz stellvertretend richtet. Das heißt, Jesus Christus bezahlt die Schuld für Ulrich Zwingli. Jesus Christus bezahlt die Schuld für jeden, der glaubt, der die Vergebung jetzt als Geschenk annimmt, im Glauben darauf vertraut, für sich persönlich in Anspruch nimmt. Luther hat es ja wunderschön beschrieben, Glauben bedeutet, dass wir letztendlich zu Gott kommen wie Bettler. Ein Bettler hat nichts, kann nichts bringen. Aber ein Bettler kann eines, das ist etwas empfangen. Etwas empfangen, das ihm jemand gibt, indem er sich über ihn erbarmt. Und das ist genau das, wie Gott handelt. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, eine vollkommene Gerechtigkeit erwirkt, geschaffen. Die Schuld ist bezahlt. Und der Mensch soll sich jetzt sozusagen an das Kreuz klammern, soll wie ein Bettler diese Gabe der Vergebung aus der Hand Gottes empfangen, persönlich empfangen. Das ist das, was die Bibel als Glaube bezeichnet. Und das war dann etwa gegen 1520 bei Zwingli der Fall, dass er das erkannt hat durch die Gnade Gottes und zu diesem Glauben durchgebrochen ist, dass er sich ganz klammern konnte an das Werk, das der Herr Jesus für ihn getan hat. Für Zwingli war jetzt nicht mehr wichtig, nicht mehr wichtig, verstehen in dem Sinne, er trat vor Gott nicht mehr als dieser humanistische Eifer, der sagt, ich, Gott, bring dir was. Und du musst mich sozusagen annehmen, weil du es mir schuldig bist. Sondern er kam jetzt vor Gott, ich bin schuldig vor dir. Und das Einzige, was mir übrig bleibt, ist anzunehmen, das, was du durch deinen Sohn Jesus Christus für mich getan hast. Er wurde dann von der Pest geheilt und hat dann begonnen, im Großmünster zu predigen. Und da gab es schon die erste Besonderheit. Und das hat sicherlich mit diesem ganzen Erleben, auch mit diesem Vertiefen in die Schrift zu tun. Zwingli hatte nämlich eine ganz bestimmte Predigtart gemacht, die damals eigentlich revolutionär war. Er hat begonnen, fortlaufend durch die Evangelien zu predigen. Das, was wir heute sagen würden, Auslegungspredigt. Damit hat Zwingli begonnen, weil er sich bewusst war und es auch selber ja erfahren hatte, der Wichtigkeit von Gottes Wort. Und deswegen wollte er, war sein großes Anliegen, Gottes Wort so zu predigen, weiterzugeben, wie es geschrieben steht. Und so hat er, wie gesagt, begonnen in seinem Dienst in Zürich mit fortlaufender Auslegung der Evangelien. So, dann gehen wir nach Zürich. Wir haben hier auf diesem Bild, deswegen gefällt mir das so gut, alle drei Orte, die für die Reformation wichtig sind. Wir haben das Großmünster, dort wo Zürich gepredigt hat. Wir haben das Rathaus, das nachher eine gewaltige Rolle spielt. Und wir haben hier unten den Fluss, die Limnat, die auch noch eine wichtige Rolle spielt. So, und jetzt kommt wieder etwas. Und da sieht man auch wiederum, wie Gott den Humanismus, obwohl er ein ganz großes Gift in Bezug auf den Menschen in die Herzen gelegt hat, hat doch Gott eine Sache aus dem Humanismus benutzt. Und das war dieses Streben nach Bildung. Und zwar hat Zwingli dann auch in Zürich begonnen, sogenannte Sodalitäten zu gründen. Furchtbar komplizierter Begriff, ist ganz einfach, das waren Lesekreise, wo sich Akademiker getroffen haben. Wir würden heute sagen, eine Art Hauskreis. Und da haben die begonnen, haben die Kirchenväter gelesen, sie haben die griechischen Klassiker gelesen und sie haben vor allem Griechisch und Hebräisch gelernt. und teilweise auch die Bibel gelesen. Und in diese Solidarität von Zwingli kamen zwei Leute dann, die im weiteren Verlauf noch eine große Rolle spielen sollten. Die Namen merkt ihr euch bitte: Konrad Grebel. Der war selber durch Zwingli zum Glauben an das Evangelium gekommen. Also hat genau auch das erkannt durch die Gnade Gottes, dass Gott seinen Sohn für seine Schuld dahingegeben hat und dass er diese Vergebung jetzt im Glauben als Geschenk nur empfangen kann. Und auch dieser Konrad Grebel hatte einiges auf dem Kerbholz. Der war Dauerstudent ohne Abschluss, kam aus reichem Elternhaus, deswegen konnte er es sich leisten. Er war ein Lebemann. Vor allem das Studentenleben in Paris muss ihm wohl besonders zugesagt haben. Also nicht das an der Universität, sondern das, was dann drumherum war. Und es kam ein zweiter wichtiger Mann in so eine Solidarität. Das war der Felix Manns. Der hatte zusammen mit Zwingli Hebräisch studiert. Und dadurch haben sie sich kennengelernt. Und diese beiden haben dann auch im Laufe der Zeit eine Art Bibelschule gegründet, so eine Hausbibelschule. Und da hat dieser Konrad Grebel hat Neues Testament unterrichtet und Manns, da er ja Hebräisch kannte, hat das Alte Testament unterrichtet. Und dann hat sich aber in Zürich mit der Zeit, vor allem durch die Schriften von Martin Luther, waren Menschen mit dem Evangelium in Berührung gekommen, waren zum rettenden Glauben gekommen, die jetzt nicht Akademiker waren, die Handwerker waren und so weiter und so fort. Und die haben sich auch begonnen, in Privathäusern zu versammeln. Aber die haben nicht die griechischen Klassiker gelesen, auch nicht die Kirchenväter, sondern die haben vor allem sich getroffen, um die Bibel zu lesen. Und insbesondere das Studium des Römerbriefes. Also das, was wir heute wirklich sagen würden, Hauskreis. Man trifft sich zu Hause im privaten Rahmen und liest die Bibel, erforscht, versucht, die Bibel unter Gebet zu verstehen. Im Volksmund wurden diese Kreise Ketzerschulen genannt. Wenn ihr in den Geschichtsbüchern nachschaut, wird immer ein Name auftauchen, das ist der sogenannte Kastelberger Lesekreis. Benannt nach dem Initiator Andreas Kastelberger, das war ein Buchhändler. Und auch Zwingli nahm an solchen Lesekreisen teil. Wie gesagt, der Unterschied war der, dieser Lesekreis, der Kastelberger Lesekreis, der war für alle offen. Während die Lesekreise von Zwingli waren in erster Linie für Akademiker. So, und jetzt ist immer ganz wichtig, die größte Gefahr ist ja bei der Geschichte, dass wir immer die Ereignisse von damals aus unserer heutigen Brille beurteilen. Dass sich heute Leute versammeln zum Bibellesen hier in Deutschland, Gott sei Dank, ist kein großer revolutionärer Akt, ist nichts Außergewöhnliches, kostet außer Zeit in der Regel nicht viel. Wir müssen uns aber vorstellen, damals war das durchaus etwas Revolutionäres. Weil wir müssen uns vorstellen, ein Kreis von Laien, nicht Theologie studierte Leute, trifft sich außerhalb der Kirche in Privathäusern oder unter freiem Himmel. Diejenigen, die ihnen die Bibel auslegen, haben sie auch selber gewählt. Das wurde nicht von einem Pfarrer, Bischof oder sonst irgendjemand festgelegt und festgesetzt. Und diese Leute beanspruchen auch noch die Kompetenz, dass sie die Bibel auslegen und richtig lehren können. Ja, das müsste euch klar sein, das ist gegen alles, was damals A, Gepflogenheit und Kirchenrecht war. So, und jetzt kommt dieses schöne Gebäude immer mehr in den Mittelpunkt. Das sogenannte Rathaus. So, wie begann jetzt die Reformation in Zürich. Und das ist auch interessant. Hier in Deutschland sagt man ja den Thesenanschlag durch Luther. In der Schweiz begann es bei einem oder durch ein Wurstessen. Und zwar am 9. März 1522. Und zwar im Haus des Buchhändlers Christoph Froschauer. Der Name könnt ihr euch vielleicht auch merken, denn das erste Exemplar der Bibel, die von Zwingli übersetzt und herausgegeben wurde, hieß Froschauer Bibel, weil dieser Christoph Froschauer die nämlich verlegt hat. Und in seinem Haus waren an einem Tag, wo von der katholischen Kirche es geboten war zu fasten und auf jeden Fall kein Fleisch zu essen, haben die sich getroffen, haben Bibel gelesen und dann wurden Würste serviert. Und zwar, sie haben diese symbolische Handlung bewusst benutzt als Akt sozusagen der symbolischen Befreiung von der römisch-katholischen Kirche. Sie tun etwas, das diese Kirche verboten hat und wo jeder sich dran zu halten hatte. Wir müssen immer noch dran denken, Zürich war zu dem Zeitpunkt immer noch stockkatholisch. Und es ist dann interessant, es hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Wahrscheinlich haben die auch Wert darauf gelegt, dass es sich verbreitet. Und es gab dann wie so eine Art, das war das wahrscheinlich Stadttagesgespräch in Zürich. Habt ihr schon gehört, da haben welche am Fastentag Wurst gegessen. Und Zwingli war da dabei, er hat selber so formuliert, er hätte keine Wurst gegessen, aber man hat ihm natürlich nachher vorgeworfen, dass er nichts dagegen unternommen hat. Und dann musste er sich auch verteidigen vor der Kirche und vom Stadtrat. Und dann ist interessant, wie er argumentiert hat, er hat sich darauf berufen, dieses Fastengebot ist ein rein kirchlich-menschliches Gebot. Die Schrift sagt dazu nichts. Die Schrift gebietet uns ein solches Fasten nicht. Also haben wir Freiheit, Fleisch zu essen an diesem Tag. Also er hat ganz bewusst mit der Schrift argumentiert, Menschengebot, kirchliches Gebot gegenüber einem Gebot Gottes, gegenüber einem Gebot aus dem Wort Gottes. So, und dann kam etwas, für das Zürich berühmt wurde, die sogenannten Disputationen. Das ist nichts anderes als wie Religionsgespräche. Und zwar hat Zwingli darauf gedrängt, dass umstrittene Themen vor den Stadtrat kommen und dort zwischen den Parteien, also Zwingli im Stadtrat, und den Abgeordneten von der katholischen Kirche debattiert werden. Und so kam es 1523 zu zwei Disputationen. Eine war im Frühjahr, die andere war im Herbst. Und auf diesen zwei Disputationen hat man Folgendes beschlossen. Und das hat letztendlich nichts anderes bedeutet, als wie das Zürich protestantisch würde. Der Stadtrat von Zürich hat damit beschlossen, wir werden protestantisch. Und zwar haben sie zwei Dinge beschlossen. Die Verwerfung der katholischen Messe und der sogenannten Transsubstantiationslehre. Also diese Lehre, dass der Wein sich in das Blut Jesu verwandelt und das Brot sich in den tatsächlichen Leib Jesu Christi verwandelt. Da hat der Stadtrat unter der Argumentation von Zwingli beschlossen, das ist verboten, in Zukunft zu lehren. Jetzt ist aber eins ganz wichtig. Man hat die Messe nur der Lehre nach abgeschafft, nicht aber der äußeren Form. Bis 1525 hat Zwingli zum Beispiel, sagen wir jetzt Abendmahl, in vollem Ornament eines katholischen Priesters gehalten. Und das war nämlich nachher ein Punkt, an dem es die ersten Konflikte gab, der für die Entstehung von der Täuferbewegung wichtig ist. Dann hat man die Abschaffung der Verehrung von Bildnissen beschlossen. Also es dürfen keine Bilder mehr verehrt, geküsst, Heilige angebetet werden. Und man hat festgelegt, das wäre doch mal eine Sache, wenn der Stadtrat von Aalen das beschließen würde. Die einzigste Predigtform, die wir in Aalen zulassen, ist die Auslegungspredigt. Es darf in keiner anderen christlichen Gemeinde anders gepredigt werden, als wie fortlaufend durch die Bibel. Genau das hat nämlich dann der Stadtrat von Zürich beschlossen. Die einzige Art, wie in Zürich sozusagen gepredigt werden darf, ist die schriftgemäße Predigt, nämlich die fortlaufende Auslegungspredigt. So, und was jetzt wichtig ist, Manz und Grebel waren in der ersten Disputation im Frühjahr, gehörten sie mit zu diesen Abgeordneten, Abgesandten von Zwingli. Und sie haben Zwingli in der Argumentation unterstützt. Bei der zweiten Disputation, dann im Herbst, da zeigten sich dann die ersten Risse. Weil Konrad Grebel hat eine Eingabe gemacht. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir die Messe nur der Lehre nach abschaffen. Wir müssen dann auch die äußere Form ändern, sonst sind wir inkonsequent. Und das hat Zwingli abgeschmettert. Darüber wollte er nicht mit dem Stadtrat verhandeln. Und so haben sich erste Risse entwickelt. Ihr habt da übrigens ein historisches Bild, wie man sich das vorstellen muss. Also im großen Rathaussaal drin, hier die Vertreter der katholischen Kirche, Stadtrat und da vorne die einzelnen Parteien, die ihre Argumente vorbringen. Und das war dann quasi wie ein Gericht. Dann wurden alle gehört, wurde Argument gegen Argument und dann hat der Stadtrat entschieden. Und so kam es 1523 bereits zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen Zwingli und den beiden Brüdern, die seine Schüler ein Stück weit waren, auch seine geistlichen Kindern, nämlich von dem Felix Manz und Konrad Grebel. Die Gründe lagen ganz einfach darin, sie waren enttäuscht über den schleppenden Fortgang der Reformation. Sie haben so formuliert, die Reformation sei aus 1000 Rücksichten gegenüber der Kirche und dem Staat auf halbem Wege stehen geblieben. Insbesondere die Sache mit dem Abendmahl. Sie wollten das Abendmahl feiern, so wie es die Bibel sagt, in aller Schlichtheit, ohne götzendienerische Zusätze. Und wie gesagt, dieser Antrag wurde von Zwingli während der zweiten Disputation abgeschmettert. Darüber wollte er nicht reden, das wollte er nicht, dass das eingebracht wird. Das hat dazu geführt, dass diese Brüder sich zunehmend mit der Frage beschäftigt haben nach dem Wesen der Gemeinde. Was ist eigentlich Gemeinde? Ist Gemeinde eine Gemeinschaft der Heiligen oder ist es eine Volkskirche? Zwingli hat immer mit der Schrift argumentiert. Er lässt nichts gelten, als wie die Schrift. Das Prinzip sola scriptura wurde ja später formuliert. Aber es war im Grunde genommen inhaltlich genau das. Warum hält sich Zwingli nicht an die Schrift, wenn es um die Frage des Zusammenkommens von Gläubigen geht? Das heißt, es ging letztendlich im Kern dann um die Frage, was sagt die Schrift? Und die Frage, wie konsequent müssen wir das, was die Schrift sagt, anwenden? Sola Scriptura ist die Schrift, ist Königin, hat Luther formuliert. Und haben diese Brüder gesagt, letztendlich, wir verleugnen die entdeckten Wahrheiten, wenn wir Kompromisse machen. Weil dann können wir nicht mehr glaubwürdig für die Schrift argumentieren, wenn es Punkte gibt, wo wir sagen, da interessiert uns die Schrift nicht oder da setzen wir es aus welchen Gründen auch immer nicht um. Und so schreibt der evangelikale Historiker Armin Sirzan, dass es im Grunde genommen zwei Dinge gab, warum es zum Bruch zwischen Zwingli und Grebel und Manz kommt und was letztendlich dann auch zur Entstehung der Täuferbewegung führte. Es war die Schriftfrage. Muss die Heilige Schrift auch in äußeren Fragen der Rituale, Liturgie, der Leitung, der Kirchenverfassung und des Kirchenmodells wörtlich genommen werden? Und dadurch kam es auch zu einem unterschiedlichen Verständnis, was Kirche und was Gemeinde ist. Ich habe euch mal versucht, hier das gegenüberzustellen. Krebel und Manz haben gesagt, das Schriftprinzip ist auf alle Bereiche der gottesdienstlichen Praxis anzuwenden. Zwingli war in dem Fall sehr pragmatisch und das ist interessant, weil diese Argumente hört man heute immer noch. Er hat gesagt, es ist fraglich, ob es überhaupt eine verbindliche Gemeindeordnung in der Bibel gibt. Und wenn es eine gibt, dann ist sie nicht heilsnotwendig. Und damit war dieses Thema für ihn erledigt. Krebel und Manz haben verstanden unter einer Gemeinde, dass eine Gemeinde eine freiwillige Gemeinschaft, freie Gemeinschaft, von Menschen ist, die an Jesus Christus glauben. Zwingli hat dagegen das Verständnis gehabt, und das war das übliche Verständnis des ganzen Mittelalters, die bürgerliche Gemeinde entspricht der Kirchengemeinde. Es gibt niemanden außerhalb der Kirche. Wer Bürger ist, ist zugleich auch Kirchenmitglied. Und andersrum, wer Kirchenmitglied ist, ist gleichzeitig auch Bürger. Deswegen, das muss man dann auch berücksichtigen, bei Luther zum Beispiel im Papstband und allem, außerhalb der Kirche hieß auch außerhalb des damaligen Gesellschaft- und Sozialwesens. Sondern Zwingli hatte folgende optimistische Vorstellung. Er weiß, dass viele in der Volkskirche nicht gläubig sind, aber wenn wir treu und stets das Wort verkündigen, dann wird ihre Zahl zunehmen. Und dann erreichen wir irgendwann auch das, dass wir quasi eine freiwillige Gemeinschaft von lauter Gläubigen haben. Dann haben die Gräbel und Manns gesagt, ja, aber wir müssen uns absondern von den Schein- und Namenschristen. Das gebietet die Schrift. Ja, 2. Timotheus 3, da werden solche sein, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, von solchen sondere dich ab. Sie waren, wie sie es wörtlich formuliert haben, in dem Brief 1524 gegen die Jedermannskirche Zwinglis. Was hat Zwingli gesagt? Und das habe ich von jedem Pfarrer gehört. Matthäus 13, das Gleichnis vom Weizen und von Unkraut. Man darf es nicht vor der Zeit ausreißen. Das Problem ist bloß, dass der Herr Jesus klar definiert, was der Acker ist, die Welt und nicht die Kirche. Dann auch das Verhältnis zur Obrigkeit. Krebel und Manns haben aus der Bibel erkannt, die Obrigkeit hatte kein Recht, sich in die kirchlichen Angelegenheiten zu mischen. Während Zwingli hat es folgendermaßen gesehen, nein, die Obrigkeit muss die Kirche schützen. Wir brauchen die Obrigkeit, um die Kirche zu schützen. So, und jetzt kommt was ganz Fatales. Und es ist die Verantwortung der Kirche, die äußere Ordnung in der Gemeinde, in der Kirche aufrechtzuerhalten. Das heißt zum Beispiel zu bestimmen, wer wird Pfarrer, wer wird Prediger und so weiter. Weil er hat so argumentiert, und da sieht man dann, wie man aus falschen Logikschlüssen wieder zu einem richtigen Logikschluss kommen, also zu einem dann logischen Logikschluss kommen kann. Die Ratsmitglieder, also die Obrigkeit selber, sind ja auch Glieder der Kirche. Und wenn sie Entscheidungen treffen, treffen sie diese Entscheidungen als Glieder der Kirche. Also, was wollt ihr? Ja, ihr wollt letztendlich selber bestimmen, wer euer Prediger wird. Wir machen das im größeren Rahmen auch. Denn die sind ja auch alle Kirchenmitglieder und die entscheiden als Kirchenmitglieder für die Kirche, natürlich nur zum Besten für die Kirche. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist jetzt aber hier dann der Zusammenhang mit der Taufe? Weil wir haben jetzt ja gesehen, Taufe spielt noch überhaupt keine Rolle. Es geht nur um die Frage, was ist biblische Gemeinde? Wie sollen Gläubige nach der Bibel zusammenkommen? Und da hat die Andrea Strübend, unverdächtige Person in ihrer Doktorarbeit über Täuferbewegung, die steht sicherlich auch nicht auf der Seite der Täuferbewegung, hat sie Folgendes geschrieben: Der Streit um die Lehre von der Gemeinde ging der Taufkontroverse voraus. Das heißt, die Frage um die Taufe, die richtige Form der Taufe, welche Art der Taufe, die hat sich erst aus der Frage ergeben, was ist die biblische Form der Gemeinde. Und deswegen meine ich, dass dieser Begriff Täuferbewegung ein Stück weit verkürzend ist. Weil eigentlich ging es diesen Leuten gar nicht primär um die Taufe, sondern primär ging es ihnen darum, und ich denke, da sind wir bei ihnen, was ist biblische Gemeinde? Und wie praktizieren wir, verwirklichen wir, leben wir heute biblische Gemeinde? Auch dass man das nochmal versteht. Es war so, im Rahmen ihres Bibelstudiums waren dann auch Krebel und Manz auf die Tauffrage gestoßen. 1524 hat Konrad Krebel eine Bibelkonkordanz zum Thema Glaube und Taufe erstellt und verbreitet und ist in der zum Ergebnis gekommen, dass die Kindertaufe mit der Bibel nicht begründbar ist. Jetzt muss man aber wieder verstehen, oder müssen wir das sehen mit der Brille von damals. Wie war die mittelalterliche Gesellschaft aufgebaut? Jeder Geborene, jedes Glied der Gesellschaft ist gleich Glied der Kirche. Und das Mittel, um das sicherzustellen, ist, indem man einfach jeden, der geboren wird, tauft. Weil mit der Taufe wurde er Glied der Kirche. Wenn ich aber alle taufe, dann gibt es keine Abweichung zwischen Gesellschaft und Kirche. Und jetzt kamen da aber Leute, die haben diese Gleichung zerstört. Die haben gesagt, nein, die christliche Gemeinde ist nicht die bürgerliche Gemeinde. Sondern wenn überhaupt, sind sie nur ein kleiner Teil dieser Bürgerschaft der Gesellschaft. Nämlich nur diejenigen, die wirklich an Jesus Christus glauben, die allein in ihm Vergebung ihrer Sünden gefunden haben, die von neuem geboren sind, die Kinder Gottes sind und die wirklich auch den Glauben ausleben, Nachfolge praktizieren. So, und das Mittel, um das sicherzustellen, kann dann nur sein, eine Taufe, die freiwillig ist, auf der Grundlage des Bekenntnisses, das der Täufling ablegt. Und das ist der Sprengstoff, der in der Taufe liegt. Letztendlich muss man sich bewusst sein, deswegen war die Kontroverse, obwohl es ums Thema Gemeinde ging, hat sich aber immer alles an der Taufe entzündet, aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Taufhandlung der Sprengstoff für die damalige Gesellschaft war. Als erstes, es gibt keine Handlung, die so klar den Bruch mit Rom symbolisiert hat wie die Taufe. Weil hier haben sich Menschen in den Augen Roms ein zweites Mal taufen lassen, die bereits schon katholisch getauft waren. Und dann wurde die Taufe verstanden als eine Bedrohung für die mittelalterliche Gesellschaft. Wenn das so umgesetzt wird, dann geht diese Einheit zwischen bürgerlicher Gesellschaft, die Einheit des Staates und der Kirche geht verloren. Und das wollte die Kirche natürlich auf keinen Fall, weil das bedeutet natürlich Macht- und Einflussverlust. Wenn es nur eine kleine gesellschaftliche Minderheit ist, und dann ist das der Beweis für das Christsein, ist dann der Lebenswandel. Weil es gibt keinen Automatismus mehr. Früher war es so, wer getauft wird, ist Christ, ist Glied der Kirche. Aber wenn das nicht geschieht, dann ist die Taufe sozusagen, ja, fällt dieser Automatismus weg, sondern dann kommt es wirklich darauf an, ob das Bekenntnis, das jemand ablegt, sich auch als echt erweist, dass er als Christ gilt und sich taufen lassen kann. Und das müsst ihr euch vorstellen, das war für die Gesellschaft damals war das wie Dynamit, weil das sind völlig revolutionäre Gedanken. Und deswegen hat sich alles an der Taufe entzündet. Übrigens, dass das wirklich so ist, das kann man auch daran sehen, ganz kurz, Am 24. Februar 1527 wurde in Schleitheim das erste Glaubensbekenntnis der Täufer verfasst. Schleitheim liegt in der Nähe von Schaffhausen, also auch in der Schweiz. Es wurde verfasst unter der Leitung, das können wir jetzt ein klein bisschen, eines Schwaben, nämlich Michael Sattler. Und da haben sich Täufer aus der Schweiz, Süddeutschland getroffen und sie haben 7 Punkte festgelegt, wo sie sich auch abgrenzen wollten gegenüber der Schwärmerei, die Grundlagen sein sollen. Und man sieht, dass die meisten Punkte sind Gemeindefragen. Der Punkt mit der Taufe ist auch drin, ist der erste Punkt, aber es geht im Wesentlichen immer um die Gemeindefrage. Und wie gesagt, die Taufe wurde für sie aus dem Grund wichtig, weil sie wussten, eine bibeltreue Gemeinde kann ich nicht mit einer Säuglingstaufe und mit der Lehre, die dahinter verbunden ist. Das geht nicht. Ganz zentrales Thema war auch das Brotbrechen, das Abendmahl als Zeichen der Gemeinschaft. Übrigens, dieser Michael Sattler, kommen wir im zweiten Teil noch drauf, hat später dann auch nochmal 20 Thesen über eine reine, gottselige und aufrichtige Gemeinde geschrieben, wo er einfach versucht, von der Bibel her darzustellen, was die Bibel über Gemeinde sagt. Das heißt, wir können den ersten Teil folgendermaßen zusammenfassen. Wer sind die Täufer? Die Täufer sind eine Bewegung, die direkt auf den Schultern der Reformatoren stehen. Es ist eine Bewegung, und das ist auch interessant, die entstand durch das konsequente Lesen, Erforschen und Umsetzen, Anwenden von Gottes Wort. Aber es ist eine Bewegung, die fest in der Reformation verwurzelt ist. Ich habe leider das Zitat nicht mehr gefunden, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Selbst Zwingli hat später gesagt, was die Heilslehre betrifft, kann er diesen Leuten keinen Vorwurf machen. Aber mit ihrer Täuferei sind sie eine verdammte Rotte. Ja? Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über eine Sekte oder sonst irgendwas Obstriöses. Es gab natürlich in der Täuferbewegung, das muss man auch dazu sagen, meistens, wenn die Leute ja von Täuferbewegung reden, dann meinen sie immer die Ereignisse in Münster, einen Namen Thomas Münzer. Und Thomas Münzer hat ja versucht, in dieser Stadt Münster sozusagen das himmlische Jerusalem aufzubauen. Aber das hätte schon eine Warnung dann für uns Deutschen später sein sollen. Die, wo das tausendjährige Reich erschaffen wollen, die scheitern meistens krachend. Und so war es auch bei Münster und entsprechend viel Blut wurde da auch in dem Zusammenhang vergossen. Und so war es, dass, wenn heute von der Täuferbewegung gesprochen wird, immer im Endeffekt man das verbindet mit Thomas Münzer. Was aber interessant ist, es gibt bereits schon 1524 einen Brief von Manz, Grebel und ihren Gefolgsleuten, wo sie einen Brief an Thomas Münzer schreiben und ihn warnen vor dem Weg, den er geht. Also das haben sie damals schon gesehen, dass das in die Irre führen wird und haben auch sich in gewisser Weise von ihm abgegrenzt. So, die Folge war jetzt, dass es in Zürich große Unruhe gab über die Tauffrage. Und Krebel und Manz haben dann gefordert, Zwingli aufgefordert, eine erneute Disputation durchzuführen, wo dieses Mal es um das Thema Taufe geht. Sie haben quasi gehofft, dass sich der Rat, der Stadtrat, überzeugen lässt von den Argumenten aus der Bibel, auch Zwingli sich überzeugen lässt. Es gibt auch von Zwingli einige kritische Aussagen über die Säuglingstaufe. Und da haben sie darauf gehofft, dass der Stadtrat ihnen Recht geben wird und dass genauso wie die Messe abgeschafft wurde in Zürich dann auch die Säuglingstaufe abgeschafft wird. Und so kam es am 17.01.1525 zur ersten Zürcher Taufdisputation. Allerdings endete die mit einem Erfolg Zwinglis. Das Verbot der Kindertaufe wurde abgelehnt. Ganz im Gegenteil, der Rat hat ein Mandat erlassen. Alle Taufverweigerer werden aufgefordert, ihre Kinder innerhalb von 8 Tagen taufen zu lassen, sonst werden sie aus den Stadtgrenzen Zürichs verwiesen. Und das hat ihn Konrad Krebel selber betroffen, denn er ist am 6.1.1525 Vater einer Tochter namens Rahel geworden. Und jetzt stand er quasi vor der Wahl, die innerhalb von 8 Tagen taufen zu lassen oder aus der Stadtgrenze vertrieben zu werden. Am 21.01. hat dann der Rat von Zürich das Ganze noch verschärft. Es wurde nämlich für Krebel und für Manz ein öffentliches Rede- und Lehrverbot erteilt. Also sie durften nicht mehr predigen, nicht mehr missionieren und auch ihre Lesekreise, Bibelschule nicht mehr abhalten. So, und dann ist Folgendes passiert. An dem Tag, als dieses Verbot veröffentlicht wurde, haben sich die Gläubigen im Haus von Felix Manz zum Lesen und Gebet der Schrift getroffen. Und dabei war auch ein Jörg Blaurock, der hieß eigentlich Jörg Kajakup, aber der hat bei dieser Taufdisputation, dadurch ist aufgefallen, einen blauen Rock getragen, also so einen blauen Mantel. Und deswegen hat er den Spitznamen Blaurock bekommen. Es war ein ehemaliger katholischer Priester und im Lauf dieser Abendversammlung, als die Brüder zusammen waren, gebetet haben, beratschlagt haben, Bibel gelesen haben, bittet er auf einmal, er möchte getauft werden. Und dann tauft ihn Felix Manz in einem Waschzuber und an diesem Abend lassen sich noch 15 weitere Geschwister, die dort in diesem Haus waren, taufen. Und damit war natürlich der Bruch mit Zwingli endgültig vollzogen, auch mit dem Stadtrat von Zürich. Und es begann nun eine rege Missions- und Verkündigungstätigkeit. Innerhalb von wenigen Tagen entstanden mehrere Gemeinden in Zürich und im Umland. Man hat dann schlichterweise das Abendmahl gefeiert sonntags. Aber was interessant ist, sofort setzte Verfolgung und Widerstand ein. Die Täufergemeinde im Stadtgebiet von Zürich hat selber nur bis zum Monat Mai existiert, also ganze 4 Monate. Dann war sie ausgerottet. Aber was jetzt interessant ist, und das betrifft jetzt wieder uns, sie gilt kirchengeschichtlich als die erste protestantische Freikirche. Dann vom November 1525 fand das dritte Täufergespräch in Zürich statt. Wiederum stellt sich der Rat auf Zwinglis Seite, aber jetzt wird das Ganze noch verschärft. Jetzt beschließt der Stadtrat, die Täufer auszurotten. Gefängnis, Züchtigung, also Folter, Landesverweisung oder Todesstrafe. Und das führt dann dazu, dass am 18.11.1525 werden Blaurock, Manz und Krebel eingekerkert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im März 1526 gelingt ihnen dann mit 11 Täufern und 7 Täuferinnen die Flucht aus dem sogenannten Hexenturm in der Zürcher Altstadt. Der Konrad Krebel zieht nach Maienfeld, Heideland, und stirbt dort vermutlich im August 1526 an der Pest. Konrad Blaurock wird insgesamt 9-mal gefangen genommen und wird dann 1529 auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Am berühmtesten ist der Tod von Felix Manz. Der wird im Dezember 1526 endgültig gefangen genommen und im Januar 1527 zum Tod durch Ertränken verurteilt. Und das war aus dem Grund besonders schändlich, da Männer normalerweise enthauptet wurden und nur die Frauen wurden ertränkt. Man hat also dem Führer der Täufer eine besondere Schande bereitet, indem er ihn sozusagen, ich sag's jetzt mal, derb den Weibertod hat sterben lassen. Im Volksmund hat man das Ganze dann genannt die dritte Taufe. Erste Taufe als Säugling, zweite Taufe als Erwachsener, die dritte Taufe dann im Fluss, die letzte. In Zöllikon hängt zum Beispiel folgende Gedenktafel an die Täuferbewegung. In diesem Haus fand 1525 eine der frühesten Versammlungen statt. In Zöllikon haben sie dann sogar am Dorfbrunnen getauft. Den kann man heute noch wohl anschauen. Gut. Genau hier habt ihr eine historische Darstellung von wie quasi dieser Felix Manns. Hier wurde ein Pflock zwischen seine Beine gebunden, an den Füßen gefesselt und dann wurde er in den Fluss gekippt. Was interessant ist, als er dort hingebracht wurde unter dem Zuruf seiner Mutter, die hat ihn gestärkt und ermutigt, quasi Felix, halt durch. Zwingli war wohl selber Zeuge und Beobachter des Ganzen. Und seit 2009 gibt es an dieser Stelle, also am Ufer dieser Stelle, wo das war, in Zürich selber eine Gedenktafel an Felix Manns. Und auch hier der Hinweis, der letzte Täufer in Zürich wurde 1614 hingerichtet. So, war jetzt relativ viel, ist aber wichtig zu verstehen. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn ihr einverstanden seid, dass man vielleicht kurz lüftet, kurze Pause macht, vielleicht ein Lied singen und dann den etwas kürzeren zweiten Teil